jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der aus Bremen kommt, der in Bremen lebt, dem wir etliche bemerkenswerte Filmdokumentationen verdanken, für die er auch dreimal insgesamt den Grimme-Preis bekommen hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Wilfried Hüßmann.
Morgen, Heim.
Ihr nächster Film ist in 2 Wochen in der ARD zu sehen und kümmert sich und beschäftigt sich mit dem WWF, dem World Wide Fund. War es eine schwierige Geburt?
Ja, es ist eine schwierige Geburt. Das Kind ist ja noch nicht in der Welt und was hoffentlich in 2 Wochen passieren wird. Es ist deswegen schwierig, weil meiner Ansicht nach der WWF 2 Seiten hat. Eine schöne, die Panda-Seite, die wir alle kennen. Der freundliche Panda lädt uns ein, für die Rettung der Wälder, der Tiger, der Eisbären und was weiß ich zu spenden. Und man glaubt es gern. Mhm. Und aus bestimmten Gründen hatte ich den Eindruck, dass nicht alles stimmt in dieser schönen, heilen Welt des WWF und habe mich auf eine lange Reise gemacht nach Indonesien, Amerika und Indien, um das zu überprüfen.
Sie haben dann hinter die Kulissen gucken können und sich ein ums andere Mal erschrocken. Wo waren Sie am meisten irritiert?
Am meisten irritiert war ich eigentlich in Argentinien, weil Argentinien ist inzwischen das Paradies für Investoren, die in Bioenergie investieren. Also das, was wir hier gerne haben wollen, das wird ja irgendwo produziert. Und da das Land in Europa zu kostbar ist, um es mit Energiepflanzen vollzustellen, macht man das in Argentinien und Brasilien und Paraguay. Und zwar ist das gentechnisches Soja von Monsanto, dem größten Gentechnikkonzern der Erde. Mhm. Also über 90% des Sojas sind Gentech-Soja und alles für Bioenergie. Ist angeblich saubere, regenerative. Aber es führt in Argentinien zur Zerstörung der Wälder, zur Zerstörung von Ackerflächen. Und was mich erstaunt hat, ist, dass der WWF in gewisser Weise mit von der Partie ist.
Wie reagiert der WWF, wenn man ihn mit diesen Dingen konfrontiert?
Böse. Also in Deutschland tut der WWF immer noch so, als hätte er mit Gentechnik gar nichts zu tun. Es ist ja auch sozusagen eine gemeinsame Basis aller großen Naturschutzgruppen, Gentechnik in der Landwirtschaft und dann noch solche Riesenmonokulturen. Nein, danke. Mhm. Und in Wirklichkeit ist aber der WWF auch in Europa dabei, dieses Soja, was gentechnisch produziert wird, in Riesenplantagen zu verkaufen als nachhaltig naturschonend. Und das ist ein Widerspruch.
Wenn Sie sagen, der WWF reagiert, wenn Kritik geäußert wird oder er mit Dingen konfrontiert wird, die er nicht so gerne hat, er reagiert böse, heißt das, dass auch die Rechtsabteilung des WWF vorstellig geworden ist, um den Film minütlich oder von Minute zu überprüfen?
Ja, die haben sich natürlich das Manuskript genau angesehen und das hat aber trotzdem schon Probleme gegeben. Aufgrund der Presseankündigung des Films hat der WWF schon juristische Schritte angedroht und verlangt, dass bestimmte Behauptungen nicht mehr aufgestellt werden.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieser Film, den Sie gedreht haben, in genau 2 Wochen am 22. Juni spätabends in der ARD laufen wird?
Ja, zu 93% bin ich mir sicher, dass er läuft.
Gibt es einen Film, von dem Sie sagen würden, das war der schwierigste und der komplizierteste?
Das war der Film Rendezvous mit dem Tod über die Ermordung John F. Kennedys. Allein schon diese Idee, im Jahr 2000 nochmal einen Film zu machen, nachdem schon 500 andere gemacht worden sind.
Fast 40 Jahre
verrückt.
Später.
Ja. Und dann mit der Behauptung, die ich gestreut habe, ich habe was Neues entdeckt. Mhm. Da haben natürlich alle sich erstmal an den Kopf gefasst und gelächelt. Mhm. Und das hat mich umso mehr gereizt, es trotzdem zu machen, obwohl ich wusste, das wird mich fast umbringen, weil man kann da nur was Neues noch zutage befördern, wenn man, reinkommt in Geheimdienstkreise, die mehr wissen als Normalsterbliche und auch die mehr wissen, als von den Archiven veröffentlicht worden ist bis
also,
jetzt.
Also wenn wir uns nochmal zurückerinnern an dieses Spätjahr 1963, ein gewisser Lee Harvey Oswald erschießt den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy und dieser Oswald wiederum wird 2 Tage nach dem Attentat von einem gewissen Jack Ruby, einem Nachtclubbesitzer, seinerseits getötet. Wie konnte Ruby Oswald eigentlich erschießen? Wie ging das?
Ja, der Ruby war eine bekannte Figur in Dallas. Er kannte die Polizeioffiziere. Der hatte eine Bar, wo die verkehrten, und der ist da einfach reinmarschiert. Mhm. Der hatte zwar keine Berechtigung, aber die Presse wusste ja, dass Oswald da durchgeführt wird, um verlegt zu werden in ein anderes Gefängnis. Und das spricht sich in einer kleinen Stadt wie Dallas rum. Okay. Das war gar kein Problem für ihn, da reinzukommen.
Ruby ist, glaube ich, plus minus 3 Jahre nach dieser Ermordung von Oswald gestorben und hat bis zuletzt behauptet, er hätte sozusagen auf eigene Rechnung gehandelt. Ist das glaubhaft?
Also ich könnte nicht das Gegenteil behaupten. Ich habe nicht jetzt die Ermordung von Lee Harvey Oswald untersucht. Ist natürlich theoretisch denkbar, okay, dass da auch was anderes noch dahinter steckt. Vor allen Dingen, weil er ja auch mal in Kuba war. Mhm. Also er hatte auch irgendwelche Beziehungen zu Spielbankbesitzern in Havanna, und zwar mit welchen, mit Mafia-Bossen aus den USA, die ganz gute Kontakte zum kubanischen Geheimdienst auch hatten. Das gab es ja auch.
Ihre Hauptthese ist, korrigieren Sie mich, falls es nicht stimmen sollte, dass letztlich die Kubaner auch in der Person logischerweise dann von Fidel Castro ganz klar und eindeutig hinter der Ermordung von John F. Kennedy stecken. Mit anderen Worten, dass Oswald in kubanischem Auftrag gehandelt hat.
Ja, das ist die These.
Beweisbar? Zu 100%?
Nein, zu 100% ist das nicht beweisbar. Aber ich habe meiner Ansicht nach sehr starke Indizienbeweise und auch Zeugen gefunden, die damals relativ hochrangig im kubanischen Geheimdienst tätig waren und die mir doch übereinstimmend, also sehr verschiedene Leute, gesagt haben, ja, Oswald war uns bekannt. Er ist es sozusagen vom KGB, der war ja mal in Russland eine Weile, über ein Jahr, zugespielt worden. Die Russen waren zwar froh, dass er wieder weg war, weil sie nichts mit dem anfangen konnten, weil er halt so nicht nur 100%ig war, sondern 130%, so ein bisschen überdreht, ein schräger, von sich selbst vollkommen eingenommener, aber nicht dummer, junger Typ, der einfach Identitätsprobleme hat und der etwas tun wollte, was ihn sozusagen auf die gleiche Stufe wie die Großen der Weltrevolution. Das war eigentlich sein Antrieb. Und die Führungsoffiziere des kubanischen Geheimdienstes haben das sehr schnell erkannt und ihn eigentlich nur dahin geführt.
Wilfried Hüßmann, insgesamt 3-mal ausgezeichnet mit dem renommierten Grimme-Preis, eine Auszeichnung, auf die man zu Recht stolz sein kann, auf die Sie vermutlich auch besonders stolz sind. Gibt es einen Grimme-Preis, der Ihnen mehr bedeutet als ein anderer?
Ja, der erste. Das ist, glaube ich, immer so. Mhm. Das war das Totenschiff über ein Schiffsunglück, wo sich herausstellte, dass der Reeder die Schuld hatte. Und zwar im Sinne des Wortes, weil er die Papiere des Schiffes gefälscht hat und riskiert hat, dass seine ganze Mannschaft stirbt. Und die ist ja auch gestorben. Es gab also keine Zeugen dieses Verbrechens und trotzdem konnte ich das rekonstruieren.
Was ist aus dem Reeder geworden?
Der ist angeklagt worden wegen Mordes. Dann später wurde das reduziert auf Totschlag und ist zu Gefängnis verurteilt worden.
Lebt er noch?
Das weiß ich nicht.
Wie haben Sie den in Erinnerung? Wie haben Sie den erlebt?
Also er war eigentlich ein Loser-Typ, der ein kleiner Laden, der nur am Markt sich halten konnte, weil er mit schmutzigen Methoden gearbeitet hat. Ein Blutsauger, der indische Seeleute eingekauft hat auf dem Schwarzmarkt, die noch nie zur See gefahren sind. Denen hat er erstmal die Pässe abgenommen. Die mussten Verträge unterschreiben, dass sie ein halbes Jahr auf ihre Heuer verzichten, damit sie überhaupt bei ihm arbeiten können. Mhm. Also das Schlimmste vom Schlimmsten, da ist es Traven noch ein Spaziergang dagegen gewesen, was jetzt noch in der Seefahrt zum Teil möglich ist.
Der Autor des literarischen Totenschiffs.
Ja, deswegen heißt der Film auch Totenschiff meiner. Das war für mich die erschütterndste Recherchenreise, die ich jemals gemacht habe. Und der Film war ästhetisch nicht so hervorragend, aber trotzdem meine größte Leistung, würde ich sagen.
Die schwierigste Rechercheleistung, beziehungsweise die aufwendigste, war die im Zusammenhang mit der Ermordung von John F. Kennedy, weil der Erwartungsdruck, wir haben vorhin drüber gesprochen, nach so vielen Jahren und nach so vielen Erklärungsversuchen besonders hoch war. Fidel Castro als möglicher Auftraggeber dieser Kennedy-Ermordung. Im Umkehrschluss hat Castro, ich weiß nicht, wie viele CIA-Mordversuche überlebt?
Naja, also dokumentiert sind, sagen wir, 20, 30, wo man sagen kann, die Amerikaner, also die, vor allem die Kennedy-Brüder, haben das zu verantworten.
Killerkommandos?
Ja, mit Hilfe von Exilkubanern, die natürlich einen tiefen Hass auf die Castros hatten, weil sie alles verloren haben in Kuba. Das haben die CIA-Leute und Kennedy natürlich ausgenutzt. Mhm. Das haben sie nicht selber gemacht, solche Aufträge.
Mhm. Wurden die dann irgendwann mal offiziell oder eher inoffiziell beendet, diese Mordversuche? Oder ist das bis in unsere Zeit hinein so, dass die amerikanische Regierung, wenn es denn möglich wäre, Fidel Castro, auch wenn er jetzt ein alter und einigermaßen kranker Mann ist, ihn umbringen würde?
Nein, das hat schon Johnson als Nachfolger des ermordeten Kennedy angeordnet. Das war eine seiner ersten Maßnahmen. Er hat gesagt, das ist so irrational und so gefährlich, dieses Mittel politischen Mord einzusetzen als Großmacht. Das war ein privater Tick der Kennedys, dass sie sich unbedingt immer rächen wollten an Castro für die Demütigung der Niederlage in der Schweinebucht 1962. Mhm. Das machen wir nicht mehr. Das ist dumm. Und da hat er auch recht gehabt. Und er hat es untersagt ein für alle Mal und auch unter W. Bush, den viele natürlich gerne verteufeln, ist das nicht reaktiviert worden, was Kuba betrifft. Er hat sich ganz gut mit Castro verstanden, im Grunde genommen.
Spielt ganz kurz noch dieser alte Fidel Castro in seinem schlecht sitzenden Adidas-Trainingsanzug noch eine Rolle?
Ja, er ist nach wie vor der charismatische Führer der kubanischen Revolution. Und er mischt sich in alles ein, was sein kleiner Bruder, der ja Präsident ist, macht. Er schreibt Leitartikel in der Granma und sagt, Raúl hat erlaubt, dass jetzt Handys gekauft werden können von Kubanern. Das ist aber schlecht, weil es die menschlichen Beziehungen zerstört.
Marita Lorenz ist eine der vielen ehemaligen Castro-Frauen oder Geliebten. Über die haben Sie was Bemerkenswertes gemacht. Eine deutsche Kapitänstochter, die mal von Castro geschwängert wurde, von ihm verlassen wurde, ihn umbringen wollte und ihn bis heute liebt. Kann man es so zusammenfassen?
Ja, sie guckt bis heute noch jede Fernsehsendung. Ich habe noch Kontakt zu ihr. Sie lebt ja in New York, wo Fidel Castro auftritt und sagt, oh, guck mal, wie schlecht er aussieht. Der braucht mich. Warum ruft er mich jetzt nicht mal an?
Mhm. Also das ist 50 Jahre her. Ne?
Das ist 50 Jahre her. Das war 1959, als sie mit dem Schiff ihres Vaters, der Bremen, also das deutsche Luxus-Kreuzfahrtschiff, zum letzten Mal in Havanna festmachte. Und dann kam Castro an Bord. Ihr Vater hat gerade Mittagsschlaf gemacht. Er kam an Bord mit 20 Bewaffneten. Und sie hat die erstmal entwaffnet, hat gesagt, legt die Waffen ab. Und das stimmt auch alles, was sie erzählt.
Okay.
Ich habe das überprüft und dann am Abend war sie schon verliebt, weil er vor Havanna stand und den Sternen und sagt, das ist alles meins und du kannst die Königin von Kuba werden.
Aber inzwischen, ich meine, mit dem Abstand von 50 Jahren hat das ja fast kachelmannsche Dimensionen. Eine Frau, die angesichts von Hunderten von Castro-Geliebten bis heute glaubt, sie sei die Einzige.
Ja, Hunderte ist wahrscheinlich übertrieben. Sie war eine der ersten. Das war relativ kurz nach dem Sieg der Revolution. Das war ein historischer Moment und sie ist mit ihm sogar nach New York gereist, als er bei der UNO seinen großen Auftritt hatte. Ich glaube, das kann nicht nur kleinen Mädchen den Kopf verdrehen.
Also bis heute hat sich das gehalten. Es gibt noch einen, der in Kuba Karriere gemacht hat und dann in Bolivien zu Tode gekommen ist. Che Guevara, ebenfalls ein Frauentyp?
Genauso, als Marita mit Fidel Castro im 19. Stockwerk des Havana Libre ex-Hilton wohnte dort auch Che Guevara. Und sie hat erzählt, Che hatte jeden Tag eine andere Frau, am liebsten Schauspielerin aus den USA. Das war also nicht nur Arbeit, die Revolution, das war auch viel Lebensfreude, viel Spaß und viel Sex. Und Marita muss sie nicht als Dummchen hinstellen. Sie hat auch immer ihre Kritik an Fidel gehabt. Das hat ihn aber auch fasziniert. Sie hat sich das nicht alles gefallen lassen. Er hat zum Beispiel Sex wollte er immer, hat er seine Stiefel nie ausgezogen. Dazu war er zu bequem.
Seine Stiefel?
Nein, er hat immer seine Stiefel angehabt beim Sex. Und da hat sie gesagt, das nicht mit mir, das mache ich nicht mit. Ich bin eine deutsche Kapitänstochter. Du ziehst deine Stiefel aus oder ich gehe.
Also, und dann hat der kubanische Revolutionsführer seine Stiefel ausgezogen?
Dann hat er nachgegeben, schlauerweise. Das hat ihm auch Spaß gemacht.
Okay. Um nochmal auf Che Guevara zu kommen. Ich habe Ihnen vorhin, als die Musik lief, erzählt, dass wir vor Jahren mal die Tochter von Che Guevara hier hatten, die als Ärztin in Bolivien lebt und bis heute hymnisch ihren Vater verehrt. Und sie haben mir gesagt, so ganz klar, es sind da die verwandtschaftlichen Verhältnisse möglicherweise doch nicht, weil das ja, wie soll man es formulieren, kreuz und quer ging damals. Mit der Liebe und dem Sex.
Also ich will jetzt nicht behaupten, dass sie nicht die Tochter von Che Guevara ist, sonst habe ich neben dem WWF noch jemand, der mich juristisch verfolgt. Aber bei dem wilden Leben, was damals in Havanna unüblich war, in der jungen Revolution, ist alles möglich. Aber jedenfalls ist er nicht der Mensch, den sie erinnert. Sie hat ja auch fast keine Erinnerung an ihn. Aber die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, Benigno, seine rechte Hand, den kenne ich ja auch sehr gut. Mit dem bin ich inzwischen befreundet. Der lebt in Paris, der war mit ihm im Kongo, in der kubanischen Revolution, in Bolivien. Der hat das Ende von Che Guevara miterlebt. Und der erzählt mir andere Geschichten von einem anderen Che Guevara.
Neuer Film über den WWF kommt in 2 Wochen im Fernsehen in der ARD relativ spät, 23.30 Uhr. Ist es heute, weil Fernsehen hat sich verändert, die Produktionsbedingungen haben sich verändert, ist es heute schwieriger, bestimmte Stoffe zu platzieren?
Es ist schwieriger, sie auf einem menschenwürdigen Platz zu platzieren, sagen wir mal so. Also ich selber gucke mir auch um 23.30 Uhr keine politischen Dokumentationen mehr an. Mhm. Da bin ich einfach müde und ich stehe früh auf und arbeite wie die meisten Menschen. Im Grunde genommen ist es eine Missachtung der Zuschauer, wenn man sowas auf 23.30 Uhr setzt. Eine Geschichte, die gesellschaftspolitisch interessant ist, die viele Leute interessiert, auch junge Leute, die alle Tiere lieben und für die Natur sich einsetzen. Mhm. Und wenn ich einen Film mache über das zweite dunkle Gesicht des WWF, dann interessiert das einfach die Leute. Man nicht um 23.30 Uhr eigentlich senden. Und das hat sich verändert und verschlechtert.
Das ist der alte Streit, der auch innerhalb der ARD geführt wird und wo es durchaus kontroverse Positionen gibt. Die eine haben Sie es gerade skizziert. Die andere ist die, dass man sagt, mit anderen Produktionen unterhaltsamerer Art erreicht man möglicherweise eine bessere Quote. Egal, wir können diesen Streit nicht lösen.
Nur irgendwann fragt man sich als Zuschauer, warum muss ich dann überhaupt noch das Öffentlich-Rechtliche gucken, wenn das so weitergeht.
Ja gut, auf der anderen Seite, wenn es das Öffentlich-Rechtliche nicht gäbe, hätten Sie überhaupt keine Möglichkeit mehr, Ihre Stoffe zu platzieren. Doch, oder stehen RTL und Sat.1 Schlange bei Ihnen?
Dann würde ich vielleicht Bücher schreiben oder Drehbücher, was ich ja auch schon mache. Denn wenn man keine Dokumentationen mehr so machen kann, dass sie gut ausgestattet sind, gut platziert sind, dann das führt ja auch dazu, wenn sie nicht mehr gesehen werden können von den Menschen, verlieren sie an Bedeutung. Dann ist die Redaktion auch nicht mehr bereit, so viel Geld in die Recherche zu stecken. Also man macht sich das ja auch selber kaputt, so etwas. Insofern würde ich dann wahrscheinlich lieber Drehbücher schreiben und Geschichten erfinden. Das ist nicht so schwer, als wenn man das alles beweisen muss.
Apropos, Sie haben ja 2 Tatorts geschrieben, ne?
Das war eine Folge, vielleicht auch eine unbeabsichtigte dieser Situation, dass es als Dokumentarfilm immer schwieriger wird, seine Filme zu platzieren.
Aber der eine Film war eine über die alten Stasi-Seilschaften, wo Sie auch sehr akribisch recherchiert haben. Bemerkenswert insofern, dass viele gar nicht wissen oder denken oder ahnen, dass 20 Jahre danach diese alten Stasi-Jungs immer noch zusammenhalten wie Pech und Schwefel.
Ja, zumindest die so ein Bindemittel haben, das heißt Geld. Es gab ja Ermittlungen damals der Vereinigungskriminalität, das war eine spezielle Staatsanwaltschaft, die festgestellt haben, dass ungefähr 20 Milliarden Mark, also Westmark, verschwunden waren in Stasi-Firmen. Die hatten ja weltweit so ein Imperium und dieses Geld ist ja nicht weg, bloß weil die Mauer weg ist. Und damit kann man viel anfangen. Damit kann man da eine Firma gründen, in Luxemburg, Liechtenstein, in Kuba, in Indien. Und das ist ein weltweites Imperium.
Heute funktioniert?
Natürlich. Und das sind dieselben Leute. Das ist inzwischen alles weiß gewaschen, das Geld. Das sind saubere, ordentliche, normale Firmen. Die verkaufen zum Beispiel Flugzeuge. Gibt es eine große Firma in Berlin oder die sind im Medienbereich aktiv. Das sind ja inzwischen zum Teil auch schon die Kinder wieder von den alten Stasi-Offizieren. Aber dieses Reich ist nicht ganz untergegangen.
20 Jahre danach, die funktionieren immer noch. Wie können die funktionieren?
Naja, erstmal hat die Stasi ja Vereine gegründet zur Selbsthilfe oder auch Menschenrechtsvereine, weil die ja der Meinung sind, dass ihnen Unrecht geschehen ist durch Rentenverkürzungen beispielsweise. Und abgesehen davon, die Leute, die in einer Abteilung, zum Beispiel Offiziere waren, treffen sich auch sehr oft noch, aus sozialen Gründen auch, oder machen Skatabende. Und was ich gravierend finde, also innenpolitisch auch eine Last finde, ist, dass die Wirtschaftsleute der Stasi dieses ganze kommerzielle Koordinationsapparat von Schalk-Golodkowski, die haben ja ein ganzes Reich sich aufgebaut in den letzten Jahren der DDR, weil die natürlich auch wussten, dass das bald zu Ende geht. Und die haben sehr viel Geld transferiert nach Luxemburg, in die Schweiz, ne, nach Amerika, nach Kuba, Indien. Und daraus sind Firmen entstanden, die heute privat sind, die aber denselben Leuten gehören, die vorher Macht hatten in der DDR. Das ist also ein gigantischer Diebstahl von Volkseigentum. Und die gibt's natürlich noch.
Warum ist das nie aufgeklärt worden und warum ist letztlich ein Mann wie Schalk-Golodkowski auch nie vor Gericht gestellt worden?
Also, es wurde ja ermittelt. Es gab eine Staatsanwälte, es gab eine kriminalpolizeiliche Sonderermittlungsstelle. Die Leute kenne ich auch. Das ist alles eingestellt worden auf Anweisung des Bundesjustizministeriums. Diese Verfahren aus zwei Gründen, glaube ich. Erstmal wollte man den inneren Frieden im Osten herstellen. Man hat gesagt, da sind ja auch viele Leistungsträger, die wir wahrscheinlich brauchen. Wir wollen keinen Unfrieden, nicht noch mehr. Also ist das ein Kollateralschaden der Vereinigung, den werden wir verdauen. Das war die Haltung der Regierung Kohl, passt auch zum Typ Kohl. Und der zweite Grund ist, dass diese alten Stasi-Seilschaften nicht im Archiv der Stasi-Behörde, sondern auch anderswo noch Dokumente haben, die Politiker im Westen belasten könnten. Also sie haben ja alles abgehört, auch die Gespräche vom Kanzler Kohl, von allen Ministerpräsidenten. Und da liegen noch so viele Leichen im Keller. Mit den Leuten will man sich das auch nicht verderben.
Stimmt eigentlich diese Geschichte, die zumindest gerüchteweise immer kolportiert wurde, dass diese alten Seilschaften, wenn sie unter sich sind, gerne vom Vierten Reich schwadronieren?
Das stimmt. Ich habe in der letzten Zeit, weil ich ein Drehbuch entwickle zu einer Stasi-Spionage-Geschichte, so eine Art James Bond der Stasi in den USA, den hat es tatsächlich gegeben, unbekannte Geschichte. Da habe ich Kontakt gehabt mit der ehemaligen Abteilung 11, das war Amerika. Da haben die viel gemacht in den USA, erstaunlicherweise, und auch gut gemacht, professionell gut gemacht. Und die treffen sich immer noch, weil ein paar von ihren Agenten, also Amerikanern, die sie rekrutiert hatten, sind nicht entdeckt worden. Die gibt es also noch irgendwo und die schützen sie auch. Also verbreiten Desinformation und. Und die spielen Skat und einer von denen macht nicht mehr mit, weil er mir gesagt hat, ich will das nicht mehr hören, dieses ständige Quatsche. Bald kommt das Vierte Reich und wir bekommen Recht.
Wenn wir, Herr Hüßmann, über Chile reden, sollten wir vielleicht sagen, ein Land, das Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und das Sie vor 30 Jahren das erste Mal gesehen und besucht haben, Anfang der 80er.
Ja, Chile ist eigentlich der Anfang meiner Berufslaufbahn. Das war so die Erweckung, wenn man so will. Ich hatte eigentlich eine Lehrerausbildung abgeschlossen und sollte nun in den normalen Schulalltag in Bremen und das habe ich auch ein paar Monate gemacht und dann habe ich beschlossen, das ist nicht der richtige Beruf für mich. Ich muss da wieder raus aus der Schule, sonst werde ich wahnsinnig. Und bin dann nach Chile gegangen, weil ich hatte chilenische Freunde, die hier im Exil waren, habe die Arbeit mit denen geliebt. Wir haben Angehörige von verschwundenen Folteropfern unterstützt. Aber ich wollte es genau wissen. Also ich hatte so eine Neugier. Und bin dann ein halbes Jahr in Chile gewesen, habe dort in einem Armenviertel gelebt und auch mit Leuten zusammengearbeitet, die dort Sozialarbeit gemacht haben, die Familien betreut haben von Getöteten, Verschwundenen, habe auch Kontakt zum Widerstand gehabt und das war so eine schreckliche Welt, in die ich da eingetaucht bin. Das war 81, wo die Diktatur nochmal Hunderte verschleppt hat, getötet hat und habe gedacht, das muss man wissen und habe das alles schön aufgeschrieben,
okay,
auch Interviews geführt mit einem kleinen Kassettenrekorder und daraus ein Buch gemacht. Das war im Grunde genommen die Entscheidung für mein Leben, Journalist zu werden, sonst wäre ich das nie geworden.
Das waren diese bleiernen Pinochet-Jahre. Damals gab es auch diese schreckliche Colonia Dignidad des Nazi-Kinderschänders Paul Schäfer. Sind Sie mit dieser Colonia Dignidad mal in Berührung gekommen?
Ja, also ich war noch mehrmals danach in Chile, auch während der Diktatur. Und einmal habe ich einen kennengelernt von Paul Schäfers Gehilfen, dessen Namen ich nicht sagen möchte. Der hat mich in Santiago kontaktiert über Lehrer an der deutschen Schule, die alle gegen die Diktatur waren, aber immer ihre bayerische Mettwurst jede Woche aus der Colonia Dignidad bekamen. Und der Kontakt war da und der hat mir grauenhafte Sachen erzählt. Und er hatte selbst so eine Angst vor Paul Schäfer, dass er anonym bleiben wollte. Aber er hat das bestätigt, dass in der Kolonia auch Gefangene in unterirdischen Kellern gefoltert werden von der Geheimpolizei. Alles durch diese faschistoide deutsche Kolonie abgedeckt, die oben sauber bayerische Wurst produziert und unten die Menschen zu Tode gefoltert hat.
Wobei auch da hat es eine späte Gerechtigkeit gegeben, insofern, dass Paul Schäfer, glaube ich, in den 80ern, also älter als 80 Jahre war er inzwischen, dann auch verhaftet wurde und sein Leben dann nicht in Freiheit beenden konnte.
Ja, aber man hat ihn auch jahrelang nach dem Ende der Diktatur noch unberührt gelassen. Mhm. Das ist das Erschreckende. Auch viele chilenische Täter, viele Folterer, die sind in Frieden gestorben.
Ist Chile heute aus Ihrer Sicht ein befriedetes Land?
Insgesamt ist es politisch stabil. Das Militär hat sich auch geändert. Da ist auch ein anderer Geist als der damalige, wo alle noch die Deutschen bewundert haben. Ich meine jetzt nicht die Deutschen, sondern die Preußen und Hitler insbesondere, der kein Preuße war, aber für viele doch ein Vorbild. Das hat sich geändert und es gibt keinerlei Putschgefahr oder so etwas. Aber es gibt eben noch ein unaufgearbeitetes Erbe und die Toten schweigen nicht. Auch 30 Jahre später nicht.
Sie haben sich als Filmemacher, Herr Hüßmann, mit vielen mythischen Figuren beschäftigt. Che Guevara, Fidel Castro, John F. Kennedy. Würden Sie sagen, wenn man sozusagen hinter diesen Mythos schaut, dann gibt es auch ganz viel Banalität und, weiß nicht, Durchschnittliches?
Ja, wie bei allen lebenden Menschen. Und es gibt auch Abgründe, die natürlich mehr oder weniger groß sind. Also bei Kennedy weiß man es ja, dass er vieles hatte, was er verborgen hat. Er war trotzdem ein großer Mensch, eine bewundernswerte Persönlichkeit. Also meine Bewunderung für ihn hat darunter nicht gelitten, dass ich ein paar Dinge mehr erfahren habe, wie zum Beispiel, dass auch er mit Mordaufträgen gegen ausländische Feinde einverstanden war.
Wie Fidel Castro.
Wie Fidel Castro. Aber die Abgründe in einer Diktatur wie in Kuba oder Chile sind natürlich größer, weil da Menschen, die schon als Jugendliche perverse Neigungen hatten, ich erinnere daran, dass Castro als Student einen Auftragskiller angeheuert hat, um einen Gegner bei der Studentenratswahl töten zu lassen. Mhm. Das weiß in Kuba jeder. Also er hatte das Böse in sich und das vervielfältigt sich natürlich, wenn man die totale Kontrolle und die Macht über ein Land hat. Bis heute.
Und auch jemand wie Che Guevara, der sozusagen folkloristisch verklärt wird, wie bis heute, hat etliche Morde in Auftrag gegeben.
Ja, man glaubt trotzdem an diese Menschen, weil an irgendwas möchte man glauben. Das kann ich auch gut verstehen. Ich habe das selber auch jahrelang gemacht, bevor ich Menschen kennenlernte, wie Benigno, die rechte Hand von Che Guevara. Der Mann hat es überlebt in Bolivien, die letzte Reise des Che Guevara. Und er hat mir einige traurige Dinge erzählt, dass Che zum Beispiel schon in der kubanischen Revolution einen Jungen, der mitgekämpft hat, hat erschießen lassen, weil der einen Huhn gestohlen hat aus Hunger. Gesagt, ich werde das Exempel statuieren. Und alle haben gesagt, Che, bitte, bitte nicht, tu das nicht. Der arme Junge, der weiß nicht, was er getan hat. Und er wurde erschossen. Mhm. Also Che Guevara war auch sehr grausam.
Und ansonsten gibt es Gegensätze, die zu dieser ideologiefreundlichen Menschenfreundlichkeit, wie sie beispielsweise auch Fidel Castro nach außen hin vertritt, überhaupt nicht passt. Also Sie haben mir vorhin erzählt, 1988 oder Ende der 80er Jahre, irgendein Treffen auf Havanna und dieses kubanische Regime hat angesichts des Umstandes, dass die Menschen dort darben, ein Riesending aufgefahren und die kulinarischsten Kostbarkeiten hingestellt, die es überhaupt nur gibt.
Ja, also die Castros selber leben wie Fürsten im Mittelalter mit reich gedecktem Tisch, auch für ihre Freunde. Und ich durfte mal eine Nacht dazugehören, weil ich auf dem Filmfestival in Havanna eingeladen war zum Abschlussempfang. Und das ist der Unterschied zwischen Sein und Schein. Und sobald es um politische Macht geht, ist dieser Unterschied natürlich umso größer. Und deswegen hat es mich auch immer interessiert, hinter diese Kulissen zu schauen. Deswegen bin ich Journalist und Dokumentarfilmer geworden.
Das war Ihr Schlusswort. Bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren und kommen Sie gut zurück nach Bremen.
Dankeschön.
SWR1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR1.